Und dann dürfen wir euch verabschieden. Alle anderen müssen hier bleiben und hören, was ich heute Morgen mitgebracht habe. Ich stelle mal eine kleine Quizfrage am Anfang. Wer von Ihnen weiß, wie der Sonntag heute heißt? Alle, die heute Morgen in die Losung geschaut haben, werden es vielleicht wissen. Heute ist der Sonntag Sexagesimae. Das ist jetzt nicht so geläufig, ne? Sexagesimae heißt einfach so viel wie 60 Tage. Noch 60 Tage bis Ostern. Ich habe mal nachgezählt, es sind nicht ganz 60 Tage, es sind sogar weniger. Yay. Also wir dürfen uns freuen. Ja, das Thema dieses Sonntags, Sexagesimae, ist Hören auf das Wort Gottes. Also im Hebräerbrief lesen wir, heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Auf Gottes Wort hören, das tun wir auch heute Morgen hier in der Predigt. Ich freue mich, dass Reinhard mich eingeladen hat. Wir haben einen Kanzeltausch gemacht, er war im Ebsdorfer Grund, ich war hier. Oder ich bin jetzt hier und wir wollen in der Predigt auf Gottes Wort hören. Aber wenn wir Gottes Wort hören und die Predigt, dann hat das natürlich eine ganz bestimmte Grundlage und zwar hier in diesem Buch. Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist das, was Gott uns zu sagen hat. Ohne sie hätten wir gar nichts zu sagen und auch ich in der Predigt hätte gar nichts zu sagen, ohne dass Gott nicht zuvor geredet hat. Durch sein Wort. Die Bibel ist sein lebendiges, kraftvolles, mächtiges Wort. Und Gott kommuniziert dadurch, auch heute noch, mit uns. Bernd Alt hat es eben schon so ein bisschen erzählt. Ich habe mich auch mal daran erinnert, wie das so war, vor über 20 Jahren, als meine Frau und ich uns kennengelernt haben. Da gab es auch noch keine Messenger-Dienste. Also die gibt es irgendwie noch gar nicht so lange. Man hat so das Gefühl, man kommt gar nicht mehr ohne klar, aber das ist gar nicht so. Vor über 20 Jahren, als meine Frau und ich uns kennengelernt haben und noch nicht so genau wussten, wohin die Reise geht, da ist sie mal in Urlaub gefahren für mehrere Wochen und dann hat sie mir auch einen Brief geschrieben. Und als ich diesen Brief bekommen habe, war ich ganz euphorisch und ganz aufgeregt, weil ich natürlich gespannt war. Ja, was hat sie geschrieben? Und dann habe ich diesen Brief zitternd gelesen vor Anspannung und ich habe ihn wieder und wieder und wieder gelesen. Und genau analysiert, ja, jeder Satz, jedes Wort, wie ist das gemeint und so. Ein bisschen, das hat mich daran erinnert, was du eben erzählt hast. Und ein bisschen erinnert mich das auch daran, wie das ist, wenn Menschen neu zum Glauben kommen. Ich weiß nicht, ob Sie das mal miterlebt haben oder vielleicht selber noch vor gar nicht so langer Zeit zum Glauben an Jesus gekommen sind. Man ist regelrecht euphorisch, in der Bibel zu lesen. Man ist begierig, man ist neugierig, man ist aufgeregt, voller Begeisterung zu entdecken, was alles in diesem Buch drinne steht. Und Menschen, die neu zum Glauben kommen, die nehmen das ganz persönlich, ganz für sich. Die lesen das wie eben ja so ein Liebesbrief Gottes an sie persönlich. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Sie, die vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, die Bibel vielleicht schon von klein auf kennen, lesen Sie die Bibel auch noch so? Also um ehrlich zu sein, ich tue das oft nicht. Ältere Generationen, die haben das noch gelernt. So, ne, man liest jeden Morgen regelmäßig Bibel. Mein Vater zum Beispiel, der hat das immer beim Frühstück gemacht. Der hatte dann seine Losung und seinen Neukirchener Kalender und jeden Morgen einen Bibeltext, den er für sich gelesen hat. Aber meine Generation und jüngere Generationen, ganz ehrlich, wir tun uns oft schwer damit, oder? Es ist ja auch wirklich ein dickes, altes Buch. Muss man noch mal ehrlich sagen. Und wenn man das so liest, du liebe Zeit, ja, wo fängt man da irgendwie an? Und wenn man dann mal drin liest, ach, was heißt denn das? Und was bedeutet das jetzt wieder? Und so weiter. Und trotzdem wissen wir es. Ja, wir ahnen es. Ja, Gott will durch dieses Buch reden. Je länger, je mehr. Ich habe zum Beispiel mal vor einiger Zeit irgendwie in einem Buch gelesen und da schrieb jemand, das ist ja wie in der Geschichte von David mit seinen Helden, die ihm das Wasser holen und er das dann ausschüttet auf der Erde vor Gott. Und ich dachte, Das ist ja eine Geschichte, die habe ich noch nie gelesen. Ich dachte, ich kenne alle David-Geschichten von klein auf. Und da musste ich erst mal suchen. Und tatsächlich, das war eine Geschichte, die habe ich noch nie gelesen vorher. In meinem ganzen Leben. Und ich dachte so, das gibt's ja gar nicht. Ist ja verrückt. Ein alter Kirchenvater, Gregor der Große, hat das mal so gesagt. Er hat gesagt, die Bibel ist wie ein Fluss, der so flach ist, dass ein Lamm daraus trinken kann. Und so tief, dass ein Elefant darin baden kann. Die Bibel ist wie ein Fluss, der so flach ist, dass ein Lamm daraus trinken kann und so tief, dass ein Elefant darin baden kann. Also mit anderen Worten, egal wie lange wir schon mit Gottes Wort unterwegs sind, wie lange wir meinen, vielleicht auch die Bibel schon gut zu kennen, liebe Geschwister, sie ist unerschöpflich. Es gibt immer noch Neues darin zu entdecken. Und Sie merken schon, ich möchte Ihnen heute Morgen Lust machen darauf, wieder in der Bibel zu lesen. Dieses Wort Gottes neu zu entdecken, diesen Liebesbrief Gottes neu zu entdecken. Eigentlich wissen wir das doch. Eigentlich wissen wir doch, dass es wichtig ist, ja sogar lebensnotwendig ist für unseren Glauben, dass wir immer wieder darin lesen. Jesus selbst sagt es mal so in Matthäus 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und trotzdem, es fällt uns doch immer wieder so schwer, oder? Also mir zumindest. Ich möchte uns heute ermutigen, wieder neu die Bibel zu lesen, neu auf Gottes Stimme zu hören. Der Apostel Paulus hat es mal an seinen Schüler Timotheus so geschrieben. Im zweiten Timotheusbrief schreibt er, du aber, Timotheus, bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und bist von Kindesbeinen an mit der Heiligen Schrift vertraut, die geeignet ist, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Das ist das Ziel unseres christlichen Lebens, liebe Freunde. Wir sollen zu Menschen werden, Menschen Gottes, die fähig sind, das Gute zu tun, Gott zu dienen und allen Aufgaben und Herausforderungen gewachsen zu sein. Würden Sie sich so einschätzen, dass Sie allen Aufgaben und Herausforderungen gewachsen sind? Wahrscheinlich nicht, ich auch nicht immer. Aber das ist das, was wir werden sollen. Menschen, die den Aufgaben und Herausforderungen des Lebens gewachsen sind. Und dieses Buch soll uns dazu helfen. Die Bibel ist wie eine Gebrauchsanleitung für ein gelingendes Leben. Vor ein paar Jahren habe ich das erste Mal ein neues Auto gekauft, so eine schöne Familienkutsche. Wir haben drei Jungs, ja, dass die alle da hinten reinpassen und so. Und als ich das Auto abgeholt habe, vorher haben wir immer nur Gebrauchtwagen gekauft, als ich das erste Mal dieses neue Auto abgeholt habe, da hat sich der Verkäufer Zeit genommen, eine Stunde lang mir das ganze Auto zu erklären. Ja, also jeden Knopf, jeden Schalter, irgendwie jedes Rädchen, wo man drehen muss und so weiter. Ich dachte, ich habe 20 Jahre einen Führerschein, ich denke, ich weiß, wie es geht. Aber hey, es hat keine Woche gedauert, da wusste ich die ganzen Sachen nicht mehr. Und ich habe ein halbes Jahr gebraucht, rauszufinden, wie man das Radio ausschaltet. Das ist wirklich traurig. Ich habe es immer leise gedreht. Ne? Ich wusste nicht mehr, wie man es ausschaltet. Er hat es mir gezeigt. Und das ist nur unsere popelige Familienkarre. Ja, wie komplex muss das sein bei einem Oberklassewagen? Und wie komplex und wie viel mehr ist das in unserem Leben? Die Bibel will eine Gebrauchsanweisung sein für ein gelingendes Leben. Paulus schreibt, die ganze Schrift ist vom Geist Gottes gegeben. Wörtlich könnte man sagen, vom Geist Gottes eingehaucht worden. Das heißt, Gott hat selber darüber gewacht, wie dieses Buch entstanden ist. Ja, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie die Bibel entstanden ist. Also die ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen, so wie der Koran, ja, der sozusagen von einem Engel Mohammed diktiert worden sein soll. Und nur auf Arabisch gültig ist. So ist es nicht mit der Bibel. Zum Beispiel das Alte Testament. Wie ist das gewesen? Da haben Menschen was mit Gott erlebt. Ja, Mose, Abraham, David und so weiter. Und das, was sie erlebt haben, das wurde weitererzählt. Sie selber haben das weitererzählt, andere haben das weitererzählt und es wurde weitergegeben von Generation zu Generation. Nicht so, wie wir heute vielleicht Geschichten erzählen, ne, wo immer noch ein bisschen was dazukommt oder mal was vergessen wird und weggelassen wird, sondern in der Antike hat man Geschichten sehr präzise, sehr genau weitererzählt, tradiert, weil man schon merkte, das sind heilige Texte, heilige Geschichten. Und manchmal hat Gott auch Anweisungen gegeben, hat präzise gesagt, diese Dinge schreib auf. Ja, zum Beispiel beim Auszug aus Ägypten oder bei der Landnahme und so weiter, da lesen wir immer mal, dass er zu Josua oder zu Mose sagt, schreib das auf. Und diese Texte, die wurden gesammelt und die wurden auch weitergegeben. Und dann im Exil, ungefähr 700 Jahre vor Jesus, als die Juden alles verloren hatten, den Tempel, das Land, alles verloren, da haben sie angefangen, diese bisher eher mündlich erzählten Sachen aufzuschreiben, präzise aufzuschreiben, die Quellen zu erforschen und dann nach und nach zusammenzutragen, sodass es eine Sammlung, ein Kanon von heiligen Texten wurde. Ja, die Geschichten, die Prophetenworte, die Sprichwörter, die Berichte, die Gesetzestexte und so weiter. Die Bibel ist ja ein ganz buntes Buch, es ist ja eigentlich eine Bibliothek, müsste man sagen. Und ich bin davon überzeugt, dass die ältesten Texte der Bibel 3200 Jahre alt sind. Und Gott hat darüber gewacht. Er hat das nicht einfach laufen lassen, sondern er hat das darüber gewacht. Welche Bücher werden da aufgenommen? Die Menschen haben sich darum gestritten, haben gerungen. Aber ich glaube, dass Gott das geführt hat. Sein Geist hat das eingegeben. Und auch im Neuen Testament, ne, als dann Jesus nicht mehr da war und die Apostel sich überlegt haben, ja, wie war das denn jetzt mit Jesus? Da wurden die ersten Berichte von Augenzeugen zusammengetragen und dann hat man geguckt, welche Berichte sind authentisch. Ja, wer kann was bezeugen? Und dann gab es auch viel Schrott dabei, den man aussortiert hat, wo man gesagt hat, also das Thomas-Evangelium, das ist nicht authentisch. Das sind keine Jesus-Berichte oder die Petrus-Akten oder was es alles gibt. Das können Sie alles nachlesen, das gibt's alles noch. Im Internet können Sie mal googeln, ja, Apokryphen vom Neuen Testament, Schriften, die nicht da reingekommen sind. Aber man hatte ganz klare Kriterien, welche Schriften in die Bibel reinkommen. Und man hat darum gerungen, gestritten. Und ich bin überzeugt, dieser Prozess wurde vom Heiligen Geist geleitet und geprägt. Und als man dann die Bibel abgeschrieben hat, immer und immer wieder, da hat man das sehr präzise, sehr sorgfältig gemacht. Sie kennen sicherlich die Geschichte, als man, ich glaube 1947 war es, am Toten Meer diese alten Tonkrüge gefunden hat. Ja, in so einer Höhle in Qumran. So ein Hirtenjunge hat die da zufällig gefunden. Und dann haben sie die geöffnet und dann waren da alte Schriftrollen drin. 2000 Jahre alte Schriftrollen. Und dann hat man festgestellt, diese 2000 Jahre alten Schriftrollen stimmen mit dem, was wir heute in der Bibel lesen, zu 95% überein. Das heißt, in den 2000 Jahren ist kaum was schiefgelaufen beim Abschreiben, ja, also diese anderen 5% sind ein paar kleine Schreibfehler, ja, ein paar Unterschiede in den Buchstaben und so weiter, aber eine unglaublich hohe Übereinstimmung und es gibt es bei keinem anderen antiken Dokument, nur bei der Bibel. Ist das nicht fantastisch? Das ist doch ein Wunder. Und ich glaube, dass das nur möglich ist mit der Hilfe, mit der Führung des Heiligen Geistes. Gott ist der wahre Autor der Bibel. Paulus schreibt, die ganze Schrift wurde vom Geist Gottes gegeben und ist von ihm erfüllt. Und wissen Sie, was das Tolle daran ist? Obwohl dieses Buch so alt ist und so eine lange Traditionsgeschichte hat und vor so langer Zeit geschrieben in alten Sprachen, ja, die heute kein Mensch mehr spricht und so, in einer völlig anderen Kultur, völlig und andere Leute, andere Zeiten, trotzdem können Sie und ich das heute lesen. Und verstehen und nicht nur, weil es gut übersetzt ist, sondern weil der Autor dieses Buches, dieses alten, dicken Buches, der lebt in uns. Der ist da und der liest mit uns dieses Buch. Ein zweites: Die ganze Schrift ist vom Geist Gottes gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Manchmal klingeln sie an der Tür und dann stehen sie da. Immer zu zweit, immer freundlich, nie unhöflich. Mit der Mappe unterm Arm, mit den Traktaten drinne und der Bibel in der Hand. Sie wissen, von wem ich rede, ja? Einmal habe ich sie reingelassen. Es ist schon ein bisschen länger her. Damals war ein Freund aus dem Jugendkreis zu Besuch bei mir und wir dachten so, oh, das könnte ja interessant werden, wir hatten nichts Besseres vor. Und wir fangen mal ein bisschen an zu plaudern und während wir so plaudern, merken die beiden, von den Zeugen Jehovas spreche ich, merken, oh, die zwei sind vom Fach. Die kennen sich aus. Die sind auch in der Gemeinde. Ja? Und dann haben die angefangen und ihr ganzes Arsenal abgefeuert, so gefühlt. Also nach dem Motto, jetzt können wir mal richtig vom Leder lassen. Und die Zeugen Jehovas, die kennen ihre Bibel in- und auswendig. Das Problem war, wir nicht. Wir kannten sie nicht. Ja, wir hatten nicht mal ansatzweise dem etwas entgegenzusetzen. Es war klar, die verkünden irgendwie ein anderes Evangelium. Ja, die haben irgendwie was da drinnen in ihrer Lehre, das ist irgendwie anders. Die haben ja sogar eine andere Bibel als wir. Aber wir konnten es ihnen nicht beweisen, weil wir unsere nicht kannten. So einfach. Und wenn wir erkennen wollen, was die Wahrheit ist, wenn wir das wissen wollen, dann müssen wir die Bibel kennen. Ja, jemand, der auf der Bank oder im Supermarkt arbeitet und jeden Tag Geldscheine in der Hand hat, der merkt sofort, wenn er einen falschen Geldschein in der Hand hat. Der merkt das. Der muss da gar nicht nachgucken, der fühlt das einfach schon. Und man kann jahrelang in eine Gemeinde gehen, man kann jahrelang Predigten hören, Jahrzehnte. Und das ist gut. Tun Sie das weiter. Aber wenn Sie die Bibel nicht selber in die Hand nehmen und darin lesen, immer wieder lesen, dann können Sie nicht prüfen, ob das, was hier vorne erzählt wird, wirklich von Gott ist oder ob es einfach Menschenlehre ist. Evangelium oder das, was Menschen sich ausgedacht haben. Ein praktischer Tipp heute Morgen. Wenn Sie jeden Tag 12 Minuten in der Bibel lesen, sind Sie in einem Jahr durch. Glauben Sie nicht? Ist so. Jemand hat das mal ausprobiert, er hat die ganze Bibel von vorne bis hinten laut vorgelesen. Man braucht ungefähr so 70 bis 72 Stunden über den Daumen, ja, je nachdem, wie schnell man liest. Wenn man das mal umrechnet auf 365 Tage, dann sind das 12 Minuten am Tag. Liebe Freunde, was machen wir alles in 12 Minuten? Wie schnell gehen 12 Minuten um? Ja? Wofür haben wir alles Zeit? Ja, wir schlafen 3000 Stunden im Jahr. Wir essen 550 Stunden. Manche mehr, manche weniger, ist klar. Ja, aber 1500 Stunden Fernsehen im Jahr oder 600 Stunden Social Media. Also wir verbringen Zeit mit unglaublich vielen Sachen. Aber wie viel Zeit verbringen wir im Blick auf die Ewigkeit? 12 Minuten am Tag. Probieren Sie es mal aus. Wenn Sie nachher nicht durchkommen, dann rufen Sie mich an und sagen, das war Quatsch, was du erzählt hast. Aber probieren Sie es aus. Bevor Sie es nicht ausprobiert haben, dürfen Sie mich nicht anrufen. Die Bibel, sie lehrt uns, auch die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von Sünde. Die Bibel ist ein einfaches Buch. Sie spricht eine einfache Sprache in einfachen Bildern. Das liegt daran, weil ganz normale Leute, ganz einfache Leute aus allen möglichen Gesellschaftsschichten darin zu Wort kommen. Ja, Petrus und Johannes, das waren einfach Fischer. Amos war Schafzüchter. David war ein Hirte, ein Krieger, später König. Lukas war Arzt. Paulus war Zeltmacher. Na ja, gut, auch Professor für Theologie, aber er war vor allem auch Zeltmacher. Aber Gott spricht durch einfache Leute in der Bibel. Und die Bilder und Vergleiche, die Jesus gebraucht, sind ganz einfach. Sie sind einfach zu verstehen. Ich lese Ihnen mal eins vor aus Matthäus 7. Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut, was ich sage, der ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn Hochwasser kommt, so wie jetzt die Tage, oder der Sturm tobt, so wie heute, und an dem Haus rüttelt, dann stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gebaut. Das sagt Jesus. Wir wissen, wie es weitergeht, ne? Wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, der ist wie ein dummer Mann, der sein Haus auf Sand setzt. Und wenn dann der Sturm kommt und das Hochwasser und an dem Haus rüttelt, dann bricht es ein. Es ist ein einfaches Bild. Da muss man gar nicht viel zu erklären. Das kann jeder verstehen. Mark Twain hat mal gesagt, viele haben Schwierigkeiten mit Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen beunruhigen, die ich verstehe. Manchmal müssen wir gar keine dicken Bücher lesen oder Theologie studieren, sondern einfach bei dem bleiben, was wir verstehen. Es ist so wie in Matthäus 5, wenn Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Was gibt es daran nicht zu verstehen? Oder Matthäus 6, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Was gibt es daran nicht zu verstehen? Ich habe nicht Schwierigkeiten mit den Stellen, die ich nicht verstehe, sondern mit denen, die ich verstehe. Sehen Sie, ohne die Bibel wüssten wir gar nichts von Gott. Wir wüssten nichts über sein Wesen, nichts über seine Pläne, seine Absichten, Gedanken und was er tut. Wir wüssten nichts davon, dass er uns geschaffen hat, dass er uns liebt. Wir wüssten das alles nicht. Wir wüssten auch nicht, dass wir uns von ihm abgewendet haben, dass wir alle schuldig sind, tausendfach in Sünde verstrickt und dass wir gar keine Chance haben, in Gottes Herrlichkeit zu bestehen. Wir wüssten nichts von Ewigkeit, nichts vom Gericht, aber auch nichts von der Gnade und von der Barmherzigkeit. Wir wüssten nichts von Jesus und seinem Leben, das er an unserer Stelle hingegeben hat, damit wir gerettet werden. Wir wüssten nichts von Glaube, von Taufe, von Gemeinschaft, vom Abendmahl und so weiter. Die Bibel ist nicht nur interessant zu lesen, sondern sie ist alles, was wir haben. Sie ist alles, was wir haben. Ohne sie könnten wir gar nicht als Christen leben. Und je besser wir sein Wort kennen, umso besser lernen wir eben auch den Autor dieses Liebesbriefes kennen. Manchmal hat man ja so den Eindruck, man liest und man versteht irgendwie das nicht, was da steht. Mein erster Tipp ist an der Stelle, nehmen Sie sich eine andere Übersetzung. Ja, manchmal ist man so eingefahren, hat irgendwie seine Konfirmandenbibel noch von 1900 irgendwas. Es ist ja auch schön, eine alte Bibel zu haben, aber vielleicht ist auch mal eine neue Übersetzung dran. Es gibt wunderbare Übersetzungen. Ich habe hier eine dabei, die Basisbibel zum Beispiel, die ist letztes Jahr rausgekommen, komplett Altes und Neues Testament. Die neue evangelistische Übersetzung, Neues Leben, Bibel und so weiter. Es gibt so tolle Übersetzungen. Und wenn Sie sich nicht entscheiden können, dann gehen Sie ins Internet auf www.bibleserver.de. Da können Sie alle Übersetzungen nebeneinander lesen. Also es ist nicht so, dass wir zu wenig Wort Gottes hätten. Die Frage ist eher, ob wir es lesen. Ich ermutige Sie, suchen Sie sich eine Übersetzung in einer Sprache, die Sie gut lesen und verstehen können. Manchmal ist es vielleicht auch noch die alte Luther-Übersetzung, ja, diese kraftvolle Sprache, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So, das prägt sich tief ein, das ist gut. Aber vielleicht ist es auch mal dran, eine neue Übersetzung zu nehmen und auszuprobieren. Und ein letztes noch, sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, sie überführt uns von Sünde, sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Heute Morgen bin ich vom Efsdorfer Grund hier nach Heuchelheim gefahren und ich habe mich heillos verfahren. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist. Das Problem war das Navi. Ja? Wäre ich so gefahren, wie ich immer gefahren bin, wäre ich einfach um 10 nach 10 hier ganz entspannt angekommen. Aber ich bin mit dem Navi gefahren und dachte plötzlich, was, hier muss ich abfahren? Das ist aber komisch. Und dann bin ich abgefahren. Ach nee, ich hätte noch eine weiterfahren müssen. Ich war auf der 480, ich war auf der A5, ich war kurz vor Frankfurt gefühlt. Die Tankanzeige ging leer, ich dachte, um Gottes Willen. Die evangelische Gemeinschaft Heuchelheim muss heute Morgen ohne Predigt auskommen. Nein, ich bin noch rechtzeitig gekommen, 2 Minuten vor halb, alles gut. Gott sagt in seinem Wort, Psalm 119, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, sagt David über Gottes Wort. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ich weiß nicht, ob Gottes Wort mich heute Morgen auch zielsicher nach Heuchelheim gebracht hat, aber auf jeden Fall hat das Gebet, Herr, hilf, ich habe mich echt in Schlamassel gebracht, geholfen, dass ich noch 2 Minuten vorher angekommen bin. Die Bibel ist ein guter Wegweiser, viel besser als jedes Navi, für das Leben. Die Bibel lässt uns wachsen. Ja, Petrus schreibt, verlangt wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, nach dem Wort Gottes. Die Bibel bringt Freude. Psalm 119 heißt es, mit jubelnder Freude erfüllt mich dein Wort wie einer, der große Beute macht. Wenn wir die Bibel lesen, verdoppelt es sogar die Freude. Seht ihr, jeder kann sich über die Natur freuen, über die schönen Berge, über das Meer, über die Sonne, über das Essen, über das Leben, über guten Wein und so weiter. Darüber freuen sich wahrscheinlich alle. Aber durch die Bibel lernen wir, dass Gott es ist, der diese Dinge geschaffen hat, uns, damit wir sie genießen können. Und dadurch wird die Freude sogar noch verstärkt. Auch nichtgläubige Menschen freuen sich an diesen Dingen. Aber sie müssen sich ja immer fragen, wozu das alles? Ja, und was bleibt davon? Und wir können durch die Bibel Gottes Wort erkennen. Gott erkennen, dass er diese Dinge gegeben hat. Und ganz zu schweigen auch von den schweren Zeiten, wenn die Bibel Trost und Hoffnung gibt. Die Bibel bringt auch den Sieg in Anfechtung und in Versuchung. Ja, Paulus schreibt, das Wort Gottes ist wie ein Schwert des Geistes. Und als Jesus in der Wüste ist und versucht wird von dem Teufel, da benutzt er Worte der Heiligen Schrift, um ihn davon zu jagen. Niemand kann ihnen Bibeltexte rauben, die sie tief im Herzen haben. Deswegen mache ich das heute noch so mit meinen Konfis und meinen Beulern, also biblischen Unterricht. Ich lasse die Bibelverse auswendig lernen. Ja? Und die kotzen dann und sagen, wir müssen Bibelverse auswendig lernen. Ich sage, ja, jetzt kotzt du, aber in 50 Jahren wirst du mir danken. Ein letzter praktischer Tipp, diesmal von Martin Luther. Der hat gesagt, wenn du am Abend schlafen gehst, so nimm dir noch etwas aus der Heiligen Schrift mit zu Bett, um es im Herzen zu erwägen und es gleich wie ein Tier wiederzukäuen und damit sanft einzuschlafen. Es soll aber nicht viel sein, eher ganz wenig, aber gut durchdacht und verstanden. Und wenn du am Morgen aufstehst, sollst du es als den Ertrag des gestrigen Tages vorfinden. Probieren Sie das doch mal aus. Ein kleines bisschen vom Wort Gottes, wie eine Kuh wiederzukäuen abends, und zu sehen, ob es am Morgen welchen Ertrag es bringt. Ich verspreche Ihnen, ich lade Sie ein, nehmen Sie den Liebesbrief Gottes neu in die Hand. Lesen Sie darin. Heute ist eh schlechtes Wetter, da kann man nicht rausgehen. Nehmen Sie sich heute Nachmittag Zeit, eine Tasse Kaffee oder Tee und setzen Sie sich mal wieder hin mit dem Wort Gottes. Denn die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und von ihm erfüllt. Und, kommt noch was? Nee. Noch einmal, heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.